Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge. Wir sprechen heute mit dem Team der Sky Skills Academy. Das sind der Michael Noll und die Linda Kotzur. Und den Michael, den möchte ich euch gerne mal ganz kurz ein bisschen vorstellen. Michael ist einer dieser Menschen, bei denen man sofort merkt, der versteht Wetter nicht nur, der denkt Wetter. Michael ist Diplom-Ingenieur, war unter anderem Flugwetterberater, dazu auch im Headquarter in Offenbach beim Deutschen Wetterdienst. Jahrzehntelange Erfahrung beim DWD haben seine Messlatte geprägt. Er erkennt Muster, bevor andere überhaupt merken, dass da eine Front im Anmarsch ist. Er erklärt meteorologische Zusammenhänge mit einer Ruhe und Klarheit, die man in der Szene selten findet. Er ist kein Selbstdarsteller, er ist kein Lautsprecher, sondern jemand, der Dinge so lange durchdenkt, bis sie belastbar sind. Und genau das macht ihn so wertvoll für Piloten, die endlich verstehen wollen, warum Wetter so ist, wie es ist, und nicht nur, was im Meter steht. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Michael Noll.
Ja, guten Abend zurück an alle Zuhörer.
Unser zweiter Gast, unsere zweite Gästin, das ist Linda Kotzur. Sie ist das Gegenteil von Theorieblasen. Sie fliegt, sie erlebt, sie bewertet und sie erklärt so, dass man direkt mitkommt. PPL, AZF, Kunstflug, Tailwheel, Alpen, Auslandserfahrung, IFA, Simulator. Sie hat für ihr junges Alter schlicht ungewöhnlich viel Praxis gesehen. Und anderthalb Jahre als Flugleiterin auf einem Verkehrslandeplatz haben ihr zusätzlich gezeigt, wie schnell fliegerische Entscheidungen durch Wetter kippen können. Sie hat ein Gespür dafür, Situationen realistisch einzuordnen, ohne Drama, aber mit klarer Haltung. Und genau deshalb folgen ihr Zehntausende auf Instagram, weil sie authentisch zeigt, was Fliegen bedeutet, inklusive der Risiken, die man gerne übersieht. Ich freue mich riesig, dass du heute Abend mit dabei bist, liebe Linda. Herzlich willkommen bei uns hier in der Privatpiloten-Lounge.
Vielen Dank für das nette Intro. Das hätte ich ja selber nicht besser sagen können. Lieber Johann, lieber Fritz, vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen in eurer Privatpiloten-Lounge. Und wir sind schon sehr gespannt, was der Abend bringt.
Definitiv. Was wäre die Privatpiloten-Lounge ohne meinen Lieblings-Co-Piloten, ohne meinen Wetterfrosch? Ich sag ganz herzlich Moin, herzlich willkommen, lieber Johann in Stade.
Moin Fritz, na, wie geitert das?
Mir geitert gut, ne? Und bei dir ist auch alles klar, wie ich sehe, ne?
Ja, wunderbar. Ein bisschen stressig gewesen, aber wir haben alles noch rechtzeitig hier hinbekommen. Ne?
Ich freue mich. Die Checklisten sind gelesen, wir sind ready for departure. Johann, you have control.
Es war schon länger in der Mache, dieses Interview. Diejenigen von euch, die Linda schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass es die Sky Skills Academy schon ein bisschen länger gibt. Auch auf der letzten Aero konnte man euch besuchen. Linda, viele Leute kennen dich ja jetzt gerade über Instagram.
Genau.
Aber wie bist du zu dem Thema gekommen?
Oh, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich versuche mich aber mal kurz zu fassen. Ich habe meine komplette Ausbildung zur Privatpilotin geheim gehalten vor Freunden und vor Familie, weil ich gesagt habe, das ist so mein Projekt und da will ich mir von keinem reinquatschen lassen. Und nachdem ich es dann geschafft hatte, 2019, wollte ich es natürlich in die Welt reinschreien und habe mir gedacht, wo kann man das am besten? Klar, im Internet. Und seinerzeit war Instagram noch eine reine Fotoplattform und ich wollte da einfach so ein bisschen Tagebuch führen. Man kennt das vielleicht von Facebook, da bekommt man immer so Erinnerungen. Heute vor 3 Jahren, heute vor 6 Jahren, heute vor 9 Jahren. Und das fand ich ganz schön. Ich wollte in 6 Jahren daran erinnert werden, was ich heute tue. Deswegen sollte das einfach nur ein privates Tagebuch werden, wo ich meine Flugabenteuer dokumentiere. Und ich habe mir gedacht, naja, eine Frau in der Luftfahrt, da interessiert sich eh kein Mensch für. Wenn ich 10 Follower habe, meine Familie und Freunde, dann ist es gut. Ja, das kam dann etwas anders als erwartet und schwuppdiwupp war ich bekannt wie ein bunter Hund.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Das stimmt. Und diese Bekanntheit nutzt du ja jetzt im Sinne von uns allen eigentlich. Wie bist du dann auf diese Idee oder wie seid ihr auf diese Idee mit der Sky Skills Academy gekommen?
Ja, das ist tatsächlich, jetzt könnte man ein bisschen lachen, meiner persönlichen Faulheit geschuldet. Ich bin, nachdem ich mit meiner Lizenz fertig war, habe ich mit Fluggästen am Flugplatz gestanden. Wir wollten auf einen schönen Rundflug aufbrechen. Und ja, wie das manchmal so ist, wenn man eine Stunde Anfahrt hat, innerhalb von einer Stunde kann sich das Wetter ganz schön verändern. Und jetzt stand ich am Flugplatz, habe in den Himmel geguckt und habe mir gedacht, verdammte Axt, kann ich jetzt fliegen oder nicht? Wo ist denn mein Fluglehrer, der immer gesagt hat, ja, Wetter ist gut, Linda, kannst fliegen. Und ja, dann habe ich überlegt, okay, ich habe definitiv noch Nachholbedarf, weil in der Flugausbildung lernt man natürlich ganz viel Theorie zum Wetter und im praktischen Fliegen lernt man Flugzeuge fliegen, Lufträume einhalten, Funken und das Ganze. Aber so dieses Gap zwischen Theorie und, ja, ich nenne es mal praktische Theorie, das ist so ein bisschen hinten runtergefallen, muss ich gestehen. Ne? Es gibt wilde Grafiken da beim DVD, Meteogramme, Vertikalprofile. Ja, was heißen jetzt diese 1000 Striche? Da gibt's gestrichelte Striche, grüne Striche, schwarze Striche. Ihr kennt's. Jeder, der in der Luft unterwegs ist, kennt's. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich brauche irgendeinen Nachsitzen. Ich muss nachsitzen. Und dann habe ich gesehen, dass der liebe Michael in der Nähe von Frankfurt, das ist so 2,5 Stunden Autofahrt von mir entfernt, ein Flugwetterseminar angeboten hat. Und da ich zu faul war, da hinzufahren, weil ich gedacht habe, okay, da muss ich hinfahren, ich muss mir ein Hotel organisieren, dann setze ich mich da hin, das ganze Wochenende muss ich opfern, habe ich ihn kurzerhand gefragt, ob nicht die Möglichkeit bestünde, nach von Hangela zu kommen, quasi zu uns an den Flugplatz. Dann habe ich die Piloten zusammengetrommelt und habe gesagt, hey Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Was interessiert euch? Ich hole den Seminarleiter zu uns. Das hat den großen Vorteil. A, wir müssen nicht nach Frankfurt fahren. Und B, wir können uns die Themen alle komplett selber aussuchen. Also schmeißt mal auf den Tisch, was euch interessiert. Dann müssen wir uns auch nicht irgendwelche Sachen anhören, die uns vielleicht weniger interessieren. Und ja, so ist es dann quasi, so ist der Kontakt von mir zu Michael erstmal entstanden. Michael, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nein, es war ein schöner Anfang, aber es ging ja dann weiter. Erzähl das
genau,
auch noch.
Dann ging es weiter. Also eigentlich war das nur als Einmalaktion gedacht. So im Winter, man kann eh nicht fliegen, haben wir gedacht, komm, dann setzen wir uns mal einen Tag zusammen. Das haben wir noch tatsächlich Präsenz gemacht in Hangela dann. Und ja, danach waren wir wirklich alle total glücklich und zufrieden. Das war eine super Aktion. Und ein Jahr später haben dann die ersten Piloten angeklopft, die dabei waren, und haben gesagt, hey Linda, wenn du das nochmal organisierst, ich wäre wieder dabei. Das war so gut. Nochmal als Refresher, ne? Gerade auch im Winter, man kann eh nichts Besseres machen. Das war richtig genial. Und dann kam aber leider auch schon Corona ins Spiel oder vielleicht auch Gott sei Dank, weil so sind wir von Präsenz auf online umgeswitcht und haben dann unser erstes Seminar gemeinsam online veranstaltet. Und ja, damit konnten wir natürlich eine viel größere Reichweite erreichen. Da konnten dann Piloten deutschlandweit teilnehmen, was natürlich auch total schön war, dass wir auch diese Piloten mal an die Hand nehmen konnten, die genauso am Flugplatz gestanden haben und gedacht haben, kann ich jetzt fliegen oder nicht? Ja, und das Ganze haben wir dann ein paar Jahre in Folge gemacht und wir haben ganz, ganz viele Erkenntnisse gesammelt. Also es gab gewisse Themen von den anderen Piloten und natürlich auch von mir selbst, die sich immer wieder wiederholt haben, wie zum Beispiel im Winter Vereisung, im Sommer Gewitter oder Nebel. Und zum anderen gab es auch immer wieder Leute, die total enttäuscht waren, dass sie nicht teilnehmen konnten, weil sie genau an dem Tag keine Zeit hatten oder irgendwelche beruflichen Termine oder Familie, irgendwas war dann. Und dann wurde immer gefragt, ja, können wir das wiederholen? Und ja, ich habe gesagt, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht. Und so ist dann die Idee entstanden. Ja, da bin ich zu Michael gefahren und habe gesagt, ey Michael, lass uns doch was machen, wo jeder mitmachen kann, egal wo er wohnt, solange er Deutsch kann. Und vor allen Dingen auch zu jeder Zeit lernen kann, wie es in seinen individuellen Kalender passt. Und ja, das waren so die ersten Schritte unserer Sky Skills Academy, unser Online-Kurs für VFR-Piloten.
Michael, ich habe es in der Einleitung angesprochen, du bist Diplom-Ingenieur, aber nicht Diplom-Meteorologe. Nichtsdestotrotz, 25 Jahre hast du jetzt Erfahrung beim DVD. Du hast als Flugwetterberater gearbeitet. Da hat man natürlich dann auch wahrscheinlich in den ganzen Jahren Leute am Telefon, dass man dann aus den Fragen heraus sagen kann, Mensch, das ist doch eigentlich mal eine Antwort, die ich als Seminar irgendwie in die Welt bringen muss. Oder wie stelle ich mir diesen Erstkontakt zwischen dir und Linda sonst vor?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter zurückgreifen. Ich erzähle vielleicht noch mal eingangs, dass ich 1976 mit der Ausbildung beim Deutschen Wetterdienst begonnen habe. In Neustadt an der Weinstraße war das noch. Und 1979 bin ich quasi entlassen worden aus der Ausbildung mit dem Ziel, Flugwetterberater zu werden. Das war eigentlich damals der Schwerpunkt der ganzen Ausbildung, dass man Flugmeteorologie versteht und auch natürlich Piloten am Telefon erklären kann. Und dann kam ich 1979 als frisch gebackener Flugwetterberater nach Köln-Bonn, habe dort 20 Jahre lang in der Tat hauptsächlich telefonischen Kontakt gehabt mit Piloten. Damals gab es ja noch kein Internet, nichts dergleichen. Alles war, kann man sagen, über Telefon geregelt. Man hat angerufen und hat Antworten bekommen auf sein Flugvorhaben. Und aus diesen 20 Jahren schöpfe ich heute noch viele, viele Erfahrungen. Es waren eigentlich alle Pilotenarten dabei, angefangen vom Segelflieger über Ballonfahrer, was damals aufkam, natürlich auch zum Schwerpunkt IFA-Flieger, aber auch IFA-Flieger waren unsere Kunden. Und in dieser Zeit habe ich bereits angefangen, mich mit dem theoretischen Flugwetter näher zu beschäftigen. Daraus resultiert mein Unterricht an vielen Flugschulen, den ich bis jetzt noch mache, wie zum Beispiel die TL Aviation in Mönchengladbach, aber auch in Hangela gibt es eine Flugschule, wo ich aktiv bin. Also Unterricht an Flugschulen von PPLA bis ATPL gehören auch zu meinen Hobbys, kann ich sagen. Und zusätzlich habe ich in dieser Zeit die Geburtsstunde der Heißluftballonfahrer kennengelernt. Das ging ja erst 79, 80 los, dass die auf einmal im Himmel waren. Und das war damals komplett etwas Neues. Auch kein Flugwetterberater wusste eigentlich, worauf kommt es da richtig an beim Heißluftballonfahren. Das habe ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt, wo bei denen der Schuh drückt. Und so bin ich in die Heißluftballonszene reingekommen, wo ich heute noch sehr, sehr viele Aktivitäten von Heißluftballon-Events meteorologisch betreue. Dazu zählt zum Beispiel die Warsteiner Internationale Montgolfiade, die jetzt wieder war im September mit 160 Teilnehmern. Dazu gehören aber auch ganz viele andere kleinere Veranstaltungen, aber auch deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und sogar Weltmeisterschaften im Ballonfahren. Das war damals ein Gasballon. Und ihr könnt mir eines glauben, dass die Ballonfahrer die empfindlichsten Teilnehmer, wettermäßig empfindlichsten Teilnehmer im gesamten Luftmeer sind. Das liegt daran, dass Ballonfahrer nicht an dem CB mit dem Seitenruder ausweichen können. Das Gegenteil ist der Fall. Man wird angelutscht von so einem Aufwind. Und deswegen glaube ich, dass ich im Moment bei den Ballonfahrern der bekannteste Flugmeteorologe bin, weil ich überall vor Ort in der Kanzel stehe und bei diesen Events das Wetter predige. Und ich habe auch ganz, ganz viel Vertrauen geerntet, weil ich wirklich weiß, worauf es ankommt. Seit etwa 7 Jahren gibt es die Flugwetterseminare Hessen GbR, schon länger als die SkySkills Academy. Dort veranstalten wir Präsenzseminare, hauptsächlich in Egelsbach. Das sind diese Wochenendseminare, von denen Linda bereits gesprochen hat. Und daneben aber auch mittlerweile zweistündige Online-Seminare zu ganz spezifischen Themen. Und als mich Linda dann vor einem guten Jahr angesprochen hat, wollen wir noch etwas Neues machen, war ich eigentlich auch Feuer und Flamme dafür. Und ich glaube, dass wir als Start-up ja immer noch gelten, irgendwie nach einem guten Jahr. Und wir haben mittlerweile ein großes Portfolio an interessanten Wetterthemen, die nicht nur VFA-Piloten, sondern gerade auch Ballonfahrer interessieren werden. Auf unsere Inhalte, was wir da speziell anbieten, kommen wir sicher noch zu sprechen.
Bestimmt. Also man merkt schon, da ist einfach geballte Kompetenz, was das Wetter angeht, und dann die Praxispower dazu. Das ist eine sehr interessante Mischung. Linda, du kannst ja dann auch immer wieder wahrscheinlich den Michael so ein bisschen vorbriefen, was Piloten so wirklich gerne hören wollen. Ihr sagt ja auf eurer Internetseite von der SkySkills Academy, dass ihr so ein Wetterguide für die Hosentasche seid. Was ja auch wirklich viele Piloten benötigen, weil das ist, wie du schon gesagt hast, man lernt das so in der PPL-Theorie. Da lernt man ganz viele tolle Sachen wie trockenadiabatische, was weiß ich was. Aber ich weiß gar nicht mehr, was das heißt und wofür das wichtig ist und so weiter. Bei euch geht es ja eher um wirklich praktische Probleme. Wie kann ich mir das genau vorstellen denn da bei euch?
Also du sagst es schon richtig, du triffst den Nagel auf den Kopf. Noch kurz eine kleine Anekdote von mir selbst. Ich habe mal eine zweiwöchige Tour gemacht, quer durch die Republik. Also bis nach Wien bin ich geflogen, dann durch Tschechien durch, Nordsee, Ostsee, wirklich 2 Wochen am Stück. Und ich habe mehrmals, damals gab es die Sky Skills Academy noch nicht, mehrmals meine Fluglehrer angerufen, gefragt, kannst du mir bitte mit dem Wetter helfen? Da hätte ich mir sowas gewünscht. Einfach Handy raus und einfach nochmal berieseln lassen. Wie ging das nochmal? Worauf muss ich achten? Wo muss ich gucken? Und welche App ist für genau dieses Wetter das Beste? Und welches Tool ist das Beste? Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, dass unsere einzelnen Einheiten möglichst kurz gehalten sind. Wir sagen immer so scherzhaft, so viel wie möglich, aber so wenig wie nötig. Also, dass wir wirklich on point kurz nochmal gebrieft werden. Wir versuchen auch immer nochmal ein bisschen von den Basics aufzugreifen, um das Gehirn so ein bisschen anzuschubsen, so ach ja, genau so war das damals, um dann in die Praxis reinzugehen, um einfach das Verständnis dann für die Grafiken rund zu machen, dass es eine runde Sache ist. Und ja, es gibt ja auch Orte, wo man vielleicht nicht unbedingt den besten Empfang hat. Und deswegen haben wir auch bei jeder Lektion, also zu jedem Thema, was wir haben, auch nochmal eine schriftliche Zusammenfassung, dass man sagt, hey, ich kann mir das auch in Textform einfach nochmal kurz durchlesen, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn ich sogar schon im Cockpit sitze oder vielleicht schon in der Luft bin und gerade noch ein bisschen Internet habe, kommt ja drauf an. Und das ist genau das, was du sagst. Deswegen ergänzen Michael und ich uns so perfekt, weil er einfach dieses geballte Wetterwissen mitbringt. Aber ich mit meiner Pilotenbrille, das ganze Filter dahingehend, was brauchen wir Piloten denn wirklich?
Ich muss mal ganz schnell die Frage an euch beide stellen. Zum einen an dich, Linda, weil du selber aktiv, wie wir im Cockpit sitzt, und auch an dich, lieber Michael, da du ja derjenige bist, der mir das ja quasi vermittelt. Haben wir die falschen Lernstoffe für das Fach Meteorologie? Muss da was umgestellt werden?
Ich fange mal an mit den PPL-Fragenkatalog. Ich war am Schluss meiner Tätigkeit beim DPD auch in so einem Expertenkatalog dabei, mit Eisenschmidt zusammen, und da ging es darum, den Fragenkatalog zu überarbeiten. Und hier habe ich den Mut gehabt, mindestens einige Dutzend Fragen komplett zu streichen, weil sie aus meiner Sicht überhaupt nicht zielführend sind. Das haben Akademiker irgendwann mal formuliert, und sie haben wenig Praxisbezug. Also allein schon der PPL-Fragenkatalog erfordert so viel Verständnis eigentlich, theoretisches Verständnis von Wetterabläufen, die aus meiner Sicht nicht praxisgerecht sind. Und ich hätte sogar den Mut, das noch weiter einzustampfen und viel mehr praxisbezogene Fragen da aufzunehmen und weg von dem ganzen theoretischen Grundwissen, was da abgefragt wird. Das ist aber nicht das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist nochmal, wenn ich zurückkommen darf auf meine Erfahrungen, auch zum Beispiel bei FI-Fortbildungsseminaren, wo ich bei der OPA sehr aktiv bin, aber auch jetzt am Sonntag beim Hessischen Luftsportbund bin ich in Rüsselsheim, wo es auch eine FI-Fortbildung gibt, die geht immer über 2 Tage. Und meine eigene Erfahrung ist es, dass man nach diesen 2 Tagen mit Wissen zugeballert worden ist, und am Schluss weiß man nicht mehr, was eigentlich Sache ist. Der Kopf raucht. Ich sage immer, der Prozessor ist jeden Abend voll, aber der Akku ist leer. Und wenn dann die Referenten ihre Ausbildungsdokumentation nicht zur Verfügung stellen, was häufig der Fall ist, dann gerät das alles ganz wieder schnell in Vergessenheit. Und gerade da setzt unser Kurs nämlich an. Ich kann nämlich, da alles videobasiert ist, auf die Pause-Taste drücken, ich kann es wiederholen, ich kann es 10-mal wiederholen, wie das bei mir auch häufig der Fall ist, wenn ich eine Bedienungsanleitung lese, wie ich irgendwas repariere am Auto oder so, und ich gucke mir das so oft an, bis ich es verstanden habe. Und genau das kann man bei unserem Kurs auch. Pause-Taste, zurückspulen, nochmal hören. Und gleichzeitig wird unser Kurs auch ergänzt mit vielen weiterführenden Links unterhalb des Videos. Die sind teilweise zum Selbststudium oder auch zur Wiederholung angedacht. Also alles, was ihr unter YouTube kennt, mit gescheiten Videos, die leben davon, dass man sich auch noch zusätzliche Informationen wie diesen Links angucken kann. Und deswegen glaube ich, dass wir mit unserer Sky Skills Academy, mit dieser Art und Weise, wie wir das Wissen vermitteln, eigentlich Neuland beschritten haben, was es in Europa, so viel ich weiß, noch nicht gibt.
Wie seht ihr das? Wer ist denn dann so euer Hauptkunde, sage ich jetzt mal? Weil das erst habe ich immer gedacht, okay, das sind irgendwelche PPLer, die schon fliegen. Dann habe ich gedacht, okay, das sind vielleicht auch die Flugschüler, die sich jetzt auf die Prüfung vorbereiten. Jetzt ist ganz auch neu für mich aufgekommen, es sind auch die Fluglehrer, die eigentlich davon profitieren. Wer ist denn so euer Hauptkunde, Linda?
Also wir sagen immer, es ist egal, ob man jetzt ein blutiger Anfänger oder ein alter Hase ist. Grundsätzlich die einzige Voraussetzung ist, dass man schon Meteorologie gehabt hat. Also Flugschüler, die sich mit dem Fach Meteorologie noch nicht beschäftigt haben, die werden bei uns erstmal ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, sage ich mal. Also das Grundverständnis muss schon gegeben sein. Also wir sagen auch immer, Flugschüler gern nebenbei schon mal so als Begleitung, aber eigentlich am liebsten genau aus dem Zweck, weswegen das Ganze entstanden ist, nach der Ausbildung, wo man sagt, so, jetzt habe ich keinen Lehrer mehr, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, jetzt brauche ich jemanden, der mich dann nochmal zusätzlich an die Hand nimmt. Und von da haben wir wirklich bis Open End. Wir hatten jetzt neulich, haben wir selbst auch mal ein Webinar veranstaltet und da war wirklich die Altersrange, korrigiere mich Michael, ich glaube von 18 bis 85. Genau, männlich, weiblich, alles dabei. Und das sind Segelflieger, das sind Ultraleichtflieger, da sind Ballonpiloten dabei, da sind aber auch wirklich FIs dabei oder Hubschrauberpiloten haben wir auch dabei gehabt. Die haben ja auch ein ganz, ganz ähnliches Wetterbriefing wie wir Flächenpiloten, sage ich mal. Also das ist schon sehr, sehr breit gefächert und ja, alles, was in der Luft ist, hat auch Kontakt zu Wetter.
Ja, Linda, du hast das richtig gesagt. Also insbesondere Flugschüler, die gerade ihren Abschluss gemacht haben und wie du damals auf einmal eigenverantwortlich handeln mussten, denen geben wir mit unserem einjährigen Kurs als Abo alle möglichen Informationen weiter videobasiert. Aber das sind nicht unsere einzigen Interessenten, die wir ansprechen wollen. Wir haben es ja bereits genannt. Wir wünschen uns auch, dass wir Flugschulen finden, die möglicherweise am Ende der Ausbildung den neuen PPLA-Piloten, Pilots in Commands, unseren Kurs ja vielleicht anbieten. Vielleicht ist es sogar im Preis inkludiert. Das ist nämlich ein Sicherheitsaspekt, denn jeder, auch jeder Fluglehrer weiß, dass ein Flugschüler, der gerade den Schein hat, genauso wenig Auto fahren kann wie einer, der gerade den Lappen bekommen hat zum Autofahren. Der kann es auch nicht. Der hat zwar die Lizenz, aber Können ist etwas anderes. Und da springen wir also ein. Flugschüler, die ihren Schein bekommen haben, möglicherweise mit Unterstützung von den Flugschulen, für die hätten wir auch besondere Konzepte. Deswegen hoffen wir auch, dass Flugschulen uns vielleicht darauf ansprechen. Und bereits angesprochen ist natürlich auch der Fluglehrer, der auch nicht alles weiß. Und gerade Wetter ist ja ein Fach. Entweder ist es das Lieblingsfach oder man hasst es. Inzwischen den gibt es kaum. Und wir möchten auch dazu beitragen, dass Wetter, wenn es auch im Nachhinein erst kommt, ein Lieblingsthema wird, mithilfe unseres Kurses. Also Fluglehrer sind auch Ansprechpartner für uns, die ihr Wissen vertiefen.
Oder aber auch, da möchte ich noch eine letzte Gruppe ergänzen, es gibt ja auch Piloten, die länger nicht geflogen sind, die wirklich, keine Ahnung, mal ein Jahr im Ausland waren oder irgendwas anderes hatten, einfach mal ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre nicht geflogen sind und dann sagen, ah, wie war das nochmal? Auch die freuen sich natürlich, wenn sie da nochmal in die Hand genommen werden, ohne nochmal irgendwo zu einer Flugschule gehen zu müssen.
Richtig, genau. Was war eigentlich nochmal eine Okklusion?
Ja, genau. Ne,
aber da musst du erstmal.
Ja,
kann dann erstmal so im ersten Moment so, hä? Wie jetzt? Ja. Jetzt habt ihr die Fluglehrer genannt, die Flugschulen. Und Michael, jetzt habe ich ganz große Augen bekommen, als du gesagt hast, du hältst jetzt auch sehr viele Wetterbriefings bei den Ballonfahrern, weil die sind ja wirklich extremst gekniffen. Ne? Sind das denn die auch diejenigen, die am allermeisten davon profitieren oder versucht ihr es gleichmäßig auf alle Sparten zu verteilen? Also Fläche, Hubschrauber und diejenigen, die den Motor nicht dabei haben und nur mit der Flamme?
In erster Linie richtet sich unser Seminar an VFA-Piloten. Dazu gehören aber auch Ballonpiloten. Ballonpiloten sind auch Piloten, die nach Sichtflug fliegen, aber sie haben trotzdem andere Interessen, sie haben ganz andere Schwerpunkte. Und deswegen sind zum Beispiel Gewitter natürlich ein Thema, das wir erklären. Und was wir jetzt auch gerade neu herausgebracht haben, ist das Thema über Windkonvergenzen. Windkonvergenzen sind etwas, was jeder VFA-Pilot zum Beispiel kennt, wenn eine Konvergenz im Warmsektor vor der Kaltfront auf einmal hochreichende Gewitter mit sich bringt, aber das sind nicht die einzigen Konvergenzen, die es gibt. Es gibt mindestens 3 oder 4 Unterformen und wir sprechen in diesem SkySkills Studio, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, die flachen Konvergenzen an, die nicht zu Gewittern führen, aber zu Windkonvergenzen, zu einer kurzzeitigen Windzunahme, besonders in den Abendstunden. Und so etwas ist speziell für Ballonfahrer interessant, wenn man abends die Spätfahrt machen will, 2 Stunden vor Sonnenuntergang, und dann kommt eine Konvergenz herein unter Hochdruckeinfluss und keiner hat irgendwie darauf hingewiesen. Und wir zeigen in diesem Thema Windkonvergenzen besonders den Ballonfahrern, worauf ich achten muss, um diese kleinräumigen Konvergenzen, die oft unterschätzt oder nicht vorhergesagt werden, wie ich die erkenne. Da gibt es also viele Vorhersagemöglichkeiten, wie man das trotzdem erkennen kann, auch wenn es nicht in Wetterberichten und sowas erwähnt wird.
Das ist ja immer so das Schwierigste, ne? Herauszufinden, was kommt eigentlich auf mich zu, beziehungsweise was werde ich da erleben anhand der Daten, das zu irgendwie zu interpretieren. Wenn ich da so an unsere Flüge zurückdenke, Fritz, haben wir schon ein bisschen was erlebt. Ich würde das gerne mal komplett in die Runde geben. Jeder erzählt jetzt mal seine Lieblingswettergeschichte, entweder positiv oder da, wo er was gelernt hat. Jetzt fang doch mal an.
Es war einmal im Jahre 2024 in Polen am Verkehrslandeplatz Danzig. Wir wussten... Er schlägt schon die Hände über dem Kopf zusammen. Wir wussten, da kommt von der Ostsee schlechtes Wetter rein. Wir wollten Richtung, wo wollten wir eigentlich hinfliegen? Wir wollten in die Karpaten irgendwo fliegen, ne, Johann? Irgendwo?
Nee, wir wollten eigentlich erst noch tanken fliegen und da gab es kostenlosen Sprit an diesem Flugplatz
richtig,
für
genau,
uns. Deswegen hatten wir da ein Ziel.
Richtig, wir hatten ein Ziel, das wir aber aus den Augen verloren haben, weil ich nämlich eine Lufthansa Cityline-Maschine rauslassen musste. Und dieser Elefantenrollschuh von der Cityline, der brauchte natürlich ewig lange, weil die hatten noch einen Slot und. Also to cut a long story short, das schlechte Wetter war von jetzt auf gleich von rechts von uns. Und Arne, der mit uns unterwegs war, sagte dann nur noch zum Controller, unable to fly into the north. Aber mit Flugplan mussten wir da jetzt erstmal hin. Und aus einer Kontrollzone in Polen mit Flugplan einen komplett anderen Weg einzuschlagen, das ist Kopfschuss. Das ist
das ist da nicht vorgesehen in deren Abläufen.
Das will man einfach nicht. Also da habe ich viel, viel gelernt, da haben wir viel geschwitzt und da haben wir zu dritt 200% jeder an Workload gehabt, weil wir hatten nämlich noch eine Maschine Informationen hinten dran hängen. Das war einer meiner schönsten Aha-Effekte mit dir auf unserer Hörerreise. Erzähl du doch mal, hast du auch so einen Aha-Effekt?
Ich, ja, das war auch wieder so eine typische Get the Itis, würde ich sagen. Da war ich noch Flugschüler. Es war Anfang diesen Jahres, muss das gewesen sein. Wir hatten Wetter wie jetzt gerade, also Hochdruckwetterlage, was bei uns im Winter eigentlich immer Nebel heißt und tief hängende Wolken. Aber ich habe gesehen, in Rendsburg, da ist schönes Wetter. Das konnte man von uns sogar am Platz super sehen. Also bin ich in den Flieger gestiegen und bin nach Rendsburg gejuckelt. Ich habe gedacht, also ich stand unten auf dem Platz und habe so hochgeguckt und mein Fluglehrer meinte auch so, ja, das werden so 1300 Fuß sein oder sowas, das passt schon. So, dann bin ich aufgestiegen, habe dann in der Platzrunde festgestellt, ja, nix 1000, eher so 800. Aber da hinten wird's ja blau, also bin ich dahin geflogen, habe ganz toll in Rendsburg 3 Platzrunden gedreht, alles super. Und dann, als ich zurückgeflogen bin, habe ich gemerkt, dass aus 900 800 wurden, dann 700. Und dann habe ich mir langsam überlegt, okay, also die Elbe ist auf einmal ziemlich breit. Das heißt, ich bin dann wirklich ich habe mir die Inseln in der Elbe gesucht, von da bin ich immer weitergesprungen. Dann habe ich mir den schön um Stade herum, weil 1000 Fuß über Gelände, über der Stadt konnte ich ja nicht mehr, also musste ich einmal schön außen herum, so dass ich so 700 Fuß, 800 Fuß legal geflogen bin. Aber cool war es nicht. So, und später habe ich dann geguckt, ach guck mal, Hamburg ist sogar IFA.
Der Michael fällt gleich tot vom Stuhl, nehme ich mal an.
Nee. Nein, shit happens.
Wie war denn das? Auch so ein Effekt, den du erzählen kannst, so eine schöne Fliegerstory?
Ja, natürlich, aber da so viel Zeit haben wir nicht. Ich habe nur mal kurz eine Frage an euch beide. Vor euren Flügen, was habt ihr denn da so in der Flugvorbereitung gesehen? Also war das da irgendwie abzuschätzen? Ich meine, bei dieser Polen-Geschichte, ich glaube, da war es so ein bisschen dem Stress auch geschuldet. Aber Johann, bei deiner Story, was hast du da vorher gebrieft?
Ich habe gebrieft, dass das GAVOR immer besser wurde. So. Mhm. So dieser Klassiker, wenn ich in der DWD-Wetter-App ja immer weiterklicke, dann sehe ich ja, es wird von dunkelorange auf gelb auf grün, also muss das Wetter ja besser werden.
Das wollen wir ja alle,
dass es besser wird. Ich habe mir dann die Meter so angeguckt, die waren, als ich losgeflogen bin, VFR, aber dann durch das Platzrundendrehen an einem fremden Platz und dann wieder zurückzufliegen, ne, diese ungefähr Stunde, die dann vergangen ist, da hat sich das Wetter halt geändert.
Okay, verstehe. Super spannend. Wir haben tatsächlich auch in unserem Online-Kurs ein Kapitel dem GAVOR gewidmet. Im ersten Moment denkt man sich so, ach GAVOR, was will man denn darüber schon noch lernen? Man hat ein paar bunte Farben, man kennt die Feierabend. Aber genau das ist nämlich auch der Punkt. Da habe ich zum Beispiel auch eine kleine Story, also nichts Wildes, aber ich habe einen Rundflug mit meinem Bruder gemacht. Und wir sind durch die Eifel gejuckelt, also alles total free. Und dann haben wir gesagt, ach komm, irgendwie haben wir Hunger, komm, wir fliegen spontan nach Koblenz. So, dann haben wir da rüber geguckt und dann haben wir gedacht, okay, wettertechnisch schauen wir mal. Und dann haben wir über FIS erfragt, wie denn das Wetter in Koblenz ist. Wir haben gesagt, alles klar, kein Problem, können dahin. Dann sind wir da gelandet und alle, die Koblenz kennen, das liegt so ein bisschen auf dem Berg. Und da war X-Ray laut GAVOR. Da war einfach X-Ray und wir hatten nichts. Also wir konnten ohne Probleme dahin fliegen, weil im Tal die ganzen Wolken lagen oder Nebel oder wie auch immer die Luftzusammensetzung da war an dem Tag. Ich weiß es nicht mehr genau. Also wirklich bis zum Flugplatz waren Wolken und ab Flugplatz und drüber war wirklich das schönste Wetter. Und das ist halt auch das Spannende, ne? Also wenn man es, also mein Fluglehrer hat immer gesagt, du musst auch mal rausgehen und Erfahrungen sammeln oder machen, sonst lernst du es nicht, wenn du immer nur bei Blue Skies fliegst. Und das ist nämlich genau dieser Aha-Moment eines jeden Piloten, der mal was Schönes im Internet gesehen hat und losfliegt und denkt, verdammt, das ist ja doch gar nicht so schön. Und ich schwöre, das ist jedem Piloten schon passiert. Und weil das schon jedem Piloten passiert ist und diese Storys auch so unterschiedlich sind und man sich trotzdem darin wiedererkennt, haben wir letztes Jahr um diese Zeit zu Weihnachten einen Adventskalender rausgebracht. Das war auch so eine Witzidee von mir. Ich bin morgens wach geworden und habe mir überlegt, wie kann man denn auch dem längsten Piloten, dem Veteran, nochmal klar machen oder ihn daran erinnern, wie wichtig Wetter ist. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal quer durch die Republik Piloten anzuschreiben aus allen Kategorien, die ich eben auch schon aufgezählt habe, die unsere Zielgruppe sind. Also wirklich vom kleinen Wald- und Wiesenpiloten bis hoch zu Kapitänen, Ballonpiloten, Fluglotsen, alles Mögliche, was mit Luftfahrt zu tun hat, habe ich angeschrieben und um eine Wetterstory gebeten. Also quasi, was habe ich vorher gebrieft, was habe ich erlebt und das Wichtigste, was habe ich daraus gelernt? Und wir haben da auch wirklich aussortiert, dass wir gesagt haben, wir wollen nur Stories haben mit Learning, wovon andere, also wo man sich wiedererkennt, aber wo auch andere von lernen können oder reminded werden, so, ach Mist, das hätte auch ich sein können. Wir haben natürlich auch ganz wilde Stories gehört, mit 70 Knoten ins Gewitter geflogen, haben wir dann rausgelassen, das war dann doch ein bisschen zu abstrakt. Und ich muss so lachen, mein Theorieausbilder damals, der hat immer zu mir gesagt, Linda, eins kann ich dir sagen, ich, ne, als Flugschülerin sitze da auf meinem Stühlchen im Theorieraum und hat gesagt, Linda, Piloten sind alles Helden. Und ich als Grünschnabel saß da und habe ihn angestrahlt wie ein kleines Kind an Weihnachten und habe gesagt, ich möchte auch ein Held sein. Heute weiß ich, was er damit meinte. Genau.
Michael, du hast es gerade erwähnt, bevor wir auf unsere Geschichten eingegangen sind. Ihr habt ja bei euch auch so sogenannte Studios. Was verbirgt sich da dahinter?
Darf ich kurz abbrechen? Ich hätte auch noch eine Geschichte,
natürlich,
obwohl ich kein Pilot bin. Ja, ich habe sogar zwei Geschichten, ganz kurz. Ich will mich ja kurz fassen. Die erste Geschichte beruhte auf der Möglichkeit, als Flugwetterberater einen sogenannten Wettererfahrungsflug mit der Lufthansa zu machen. Alle 2 Jahre konnte man sowas beantragen und mein zweiter Wettererfahrungsflug führte mich nach New York. Und da hat man die Möglichkeit, auf so einem Hilfs-Sheriff-Sitz im Cockpit mitzusetzen, fast den ganzen Flug, wenn man will. Und ich habe mich schon gewundert, wieso rufen die denn, die Piloten ab Shannon, immer das aktuelle Wetter von New York ab. Bis mir dann klar wurde, ja, die haben pottendicken Nebel, 100 Meter, 100 Fuß und wollen sich informieren, ob sich irgendwas daran ändert. Und als wir dann kurz vor New York waren und entscheiden mussten, was machen wir, haben die Piloten sich angeguckt, ja, wir könnten es ja mal probieren. Den ganzen Tag ist kein einziger Pilot dort gelandet, wegen wirklich Cat-3A-Bedingungen. Und ich war dann im Cockpit und konnte mitverfolgen, wie das dann abgeht, wenn man irgendwann mal diese Funzeln da unten, was die Runway-Beleuchtung ist, die voll aufgedreht ist, sieht und dann guckt, jetzt habe ich ja nur noch 100 Fuß. Das war also hochgradig interessant und wir sind als erste Maschine, das ist 40 Jahre her, in New York gelandet, an diesem Tag mit Nebel. Das war es aber nicht. Das dicke Ding kommt ja noch. Wir sind dann gelandet, dann kam ein Follow Me. Man hat die Hand von Augen nicht gesehen und wir hatten dann auf dem Weg zum Terminal den Follow Me auf einmal aus den Augen verloren und kamen nicht mehr weiter. Das bedeutet also, selbst wenn man sicher gelandet ist, ist man noch lange nicht am Terminal. Also das kann auch passieren. Das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte als Meteorologe bei der Wachstand der Internationalen Montgolfiade ist vielleicht 6-7 Jahre her. Ich war der Wetterfrosch. Wir hatten die Warsteiner Long Distance, das ist ein kleiner Wettbewerb, wo derjenige Pilot gewinnt, der am weitesten kommt. Und dann muss man also das Startfenster festlegen und auch die Landung, bis wann gelandet sein muss. Und wir hatten damals im Bereich des Harzes Strahlungsnebel. Strahlungsnebel ist ein hässliches Phänomen. Der war also morgens da. Wir haben aufgrund dieses Nebels den Start noch um eine Stunde hinausgezögert, weil davon auszugehen war, dass dieser Nebel sich Anfang September auch noch auflöst. Und als wir dann kurz vor dem Harz waren und so eine dünne Wolkenschicht unter uns hatten, sind wir da durch. Wir waren in Flugfläche 9,5 und auf einmal war unter uns eine komplette graue Suppe. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir die Erkenntnis hatten, das ist ja immer noch kompletter Nebel, da hat sich nichts aufgetan. Und dann steht man als Ballonfahrer vor der Aufgabe, ich erzähle es ja trotzdem mal, ich erzähle auch keine Namen, dass man im IMC landen muss. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich keinem, dass man die nachvollziehen muss, dass man quasi ganz langsam in diese Wolkenschicht eintauchen muss. Und dann bist du hochgradig sensibilisiert, wann siehst du endlich etwas unten. Man hofft auch, dass man nichts hört, was vielleicht ein Windrad war oder eine Hochspannungsleitung, dann gibt es Funken. Gott sei Dank war es extrem windschwach und als wir das erste Mal auf einmal erkannt haben, ja, da ist ja an der Landewiese, dann waren wir noch 10 bis 20 Meter über Grund. Das ist natürlich etwas, was man niemandem wünscht, weder Ballonfahrern noch anderen Luftverkehrsteilnehmern. Und damals ist bei allen gut gegangen. Aber sowas gilt es trotzdem zu vermeiden und deswegen braucht man eine solide Wettervorbereitung, zu der wir natürlich hoffen, auch beitragen zu können. Das waren meine kleinen beiden Geschichten, die jetzt publik werden.
Gruselig.
Ja, aber also ich bin ja auch schon im Ballon, durfte ich auch schon mitfahren. Das ist ein Erlebnis, aber wenn man dann mit Strahlungsnebel landen muss und da quasi auch so einen simulierten K3 fliegen muss oder fahren muss, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die bereichert einen. Wir sind eigentlich gerade jetzt voll ins Thema reingesprungen. Kommen wir doch mal zum Herzstück eurer Plattform Sky Skills Academy, diesem Kurs selbst, den ihr dort anbietet. Was oder wie muss ich mir das denn generell vorstellen? Was erwartet mich als neugieriger Neukunde? Linda.
Okay.
Ich sage jetzt einfach mal Linda.
Ja, also wie wir vorhin schon gesagt haben, wir versuchen natürlich alle Piloten abzuholen. Ich stehe natürlich sinnbildlich für die Flächenpiloten, ganz logisch. Und also wenn man sich bei uns, also wenn man bei uns Mitglied ist, dann hat man eine Plattform, die kann man sowohl auf dem Tablet anschauen, auf dem Handy, aber auch auf dem Laptop, je nachdem, ob man jetzt gerade in der Bahn sitzt und die Zeit schon überbrücken will oder mit dem Handy auf den Fluglehrer wartet oder wo auch immer man sich befindet. Und dann hat man das aufgegliedert nach Kapiteln. Also wenn man jetzt einen Tag hat, wie jetzt im Winter, wo man sagt, hey, ich kann eh nicht fliegen, kann man sich auch damit einfach mal länger beschäftigen, dass man sagt, hey, ich gucke mir einfach mal alles an, sukzessive nacheinander, um einmal alles aufzusaugen. Und da ich ja ein ganzes Jahr Zugriff habe, kann ich mir später diese einzelnen Kapitel nochmal vornehmen. Zum Beispiel das Gewitter oder Nebel. Wir haben auch ein ganz, ganz spannendes Kapitel, da behandeln wir Flugunfälle. Das heißt, wir analysieren mal, was ist passiert. Und da Michael auch zurückgucken kann in die Wetterdaten, was konnte man im GAR vorsehen, was konnte man im Vertikalprofil sehen, was konnte man da alles sehen, ist das irre spannend, mal nachzuvollziehen, mit welchen einfachen Mitteln man hätte erkennen können, dass der Flug keine gute Idee ist. Und es geht wirklich los von Unfällen vor dem Start, während der Route, also unterwegs, bei der Landung. Und wir haben auch Unfälle angeschaut, die sogar noch nach der Landung passiert sind. Also es sind alle Flugzustände, sage ich mal, dabei. Und ja, die Gefahr beginnt manchmal schon beim Losrollen. Und das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, aber unfassbar lehrreich. Also wenn man das wirklich mal sich anschaut und auch sieht, wie einfach es sein kann, wenn man weiß, wo man gucken muss. Wir versuchen aber auch, das Ganze so ein bisschen interaktiv zu gestalten. Das heißt, bei jedem Kapitel wird erstmal ein Eingangsquiz gemacht, um den Piloten, der dann das Thema GAR vorliest, erstmal auf den Boden der Tatsachen zu holen, damit er erstmal wieder daran erinnert wird, was er alles wieder vergessen hat. Und am Ende des, also kommt ein Hauptteil, dann wird das alles erklärt, die Fragen werden wieder aufgelöst und am Ende gibt es dann nochmal ein Abschlussquiz, um zu überprüfen, habe ich es denn jetzt auch wirklich verstanden oder soll ich es vielleicht doch nochmal anschauen? Vielleicht bin ich gerade irgendwie im Stress und gucke es mir einfach morgen nochmal an oder heute Nacht, wenn ich nicht schlafen kann oder wann und wo ich möchte. Genau, das wäre eigentlich so das Grundsätzliche. Aber wir haben auch auf unserer Webseite ein paar Ausschnitte von unserem Kurs. Da kann man sich auch wirklich mal diese Videos, die man da anschauen kann, da kann man mal reinspringen. Also da sind so 1-2 Minuten, ich glaube 3-4 Kapitel haben wir uns mal ausgeguckt, wo wir mal eingestellt haben, ja, auf der Startseite. Da kann man mal reinseppen und sich das mal anschauen, wie das erklärt wird. Und vielleicht ist da sogar auch schon was Spannendes dabei.
Okay, und was für Themen werden da so? Klar, wir reden übers Wetter momentan. Aber das ist ja sehr vielfältig. Was für Themen werden denn da so ganz konkret behandelt? Jetzt gerade, wenn ich so an den Winter denke, Fliegen bei Eis und sonst was? Oder
genau, also,
was behandelt ihr?
Genau, wir haben diese einzelnen Kapitel den Wetterphänomenen gewidmet. Also wir haben zum Beispiel ein komplettes Kapitel nur zum Thema Vereisung. Oder ein komplettes Kapitel zum Thema Gewitter oder Nebel oder Windkonvergenzen oder Meta, TAF, GAFOR, ja, also wirklich alles, das sind ja diese Erfahrungen, die wir in den Seminaren damals gesammelt haben, wo die Piloten uns gesagt haben, was sie wissen wollen, was sie interessiert, die wir dann mit aufgegriffen haben und dann natürlich immer noch ein bisschen gespickt mit ja, Dingen, die wir noch mit reingeben wollten, die wir für wichtig empfunden haben und wo Michael auch seine ganze Expertise nochmal mit dazugegeben hat aus seiner Erfahrung.
Ja, dann kann ich vielleicht mal weitermachen. Ein ganz zentrales Thema bei uns ist überhaupt die systematische Flugwettervorbereitung. Wie gehe ich vor? Welche Produkte soll ich mir angucken? Welche sind verpflichtend? Welche muss ich mir angucken? Also diese systematische Flugvorbereitung, die natürlich GAFOR und Flugwetterübersichten in Deutschland mit beinhaltet, wird ergänzt durch viele, viele andere Produkte, die ich mir zusätzlich angucken sollte. Wenn zum Beispiel im GAFOR es schon anfängt, dass es Delta ist, für schwierig. Deswegen haben wir bei dieser systematischen Flugvorbereitung eben so ein Rezept, wie gehe ich vor? Und ein Rezept davon ist, das zu systematisieren. Und wie kann ich sowas systematisieren? Indem ich mir entweder Checklisten anlege, wie die jeder Pilot kennt, beim Briefleitcheck, oder Checklisten in Form von Wetterfavoriten. Denn ein Wetterfavorit ist letztendlich der Link zu einem bestimmten Wetterprodukt. Das kann ich mir als Favorit abspeichern. Und wenn ich anschließend das ganze Verzeichnis mit einem Klick öffne, dann habe ich in meinem Browser vielleicht 12 verschiedene Tabs geöffnet und ich kann die von links nach rechts abfrühstücken. Ich habe eine systematische Flugwettervorbereitung angefangen von der Analyse des Wetters. Wie ist es und wie soll es werden? Und das ist also unser Hauptteil, die Systematik. Wie gehe ich vor, damit ich keine Fehler mache und damit ich auch gesetzlich auf der sicheren Seite bin? Denn das ist ja das andere. Denn ich habe als Pilot in Command die Verpflichtung, dass ich das auch nachweisen kann.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich hatte gerade diese Woche ein Interview mit einem Stadtklimatologen, den Nico, der arbeitet bei Meteoblue. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es ja zum Beispiel, sobald du ins Ausland gehst, hast du ja deine ganzen DVD-Daten teilweise gar nicht mehr. Also deine typische Flugplanung kannst du so gar nicht mehr umsetzen und dann bist du auf einmal wieder auf andere Apps wie Meteoblue oder Windy oder sonst was angewiesen, weil du, also wenn ich jetzt an Ausdruck-Control tränke oder sowas, das ist zwar alles kostenlos, aber du musst dich anmelden und so weiter und wie viele Accounts möchte ich denn eigentlich noch haben? Deswegen ist das schon spannend, wenn man da so eine Systematik hat und man merkt dann ganz schnell, wenn man irgendwo anders ist im Ausland, dass diese Systematik auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Geht ihr darauf eigentlich auch ein, so auf so Themen wie Fliegen im Ausland, was ich da für Ressourcen habe?
Ja, wir sind ja nicht mit dem DVD verheiratet. Der DVD hat zwar mit seiner Plattform PCMAT Internet Service ein großes Angebot an flugmeteorologischen Daten, aber, und auch das kommt bei uns zum Beispiel bei dem Thema Wettermodellen vor. Wettermodelle, die werden auch erklärt, was muss ich dabei beachten, welche unterschiedlichen Modelle gibt es überhaupt, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen, wo sind ihre Grenzen und wo finde ich neben dem DVD zusätzlich sinnvolle Wetterdaten, die zwar vom DVD stammen, aber beim DVD nicht auf seiner Homepage sind. Darin erklären wir also auch die guten Wetterprodukte bei anderen Providern wie Meteoblue, wie Windy, wie Kachelmann. Und immer wenn ich dort mir Wetterdaten angucke, wird das ja nicht gelockt. Hast du ja gerade gesagt, Johann. Der DVD lockt es in seinen Logfiles, aber immer bei fremden Providern wird es nicht gelockt. Und auch da zeigen wir ein Tool, wie ich mit einem Klick alles, was ich in den Browser-Tabs geöffnet habe, in ein gemeinsames PDF-File speichern kann und archivieren kann. Das ist für viele extrem wichtig, denn dann kann ich wieder alles nachweisen, dass ich mich schlau gemacht habe.
Dann möchte ich noch mal kurz was zu erzählen, was wir auch gemacht haben. Man kann ja auch in den Flugnavigations-Apps Wetter checken. Da direkt mal eine Frage an euch. Welche App nutzt ihr zum Navigieren?
Also das kommt immer darauf an, wo ich fliege.
Okay.
Wenn ich in Deutschland und Europa fliege, dann fliege ich mit Skydamon und in Amerika fliege ich mit ForeFlight. Und das ist jetzt böse, was ich sage, das dürft ihr nicht persönlich nehmen, aber die Amerikaner können echt geil Wetter machen. Also wenn ich da mir das Wetter ziehe und die sagen mir, die Schneefront kommt um 15.31 Uhr, dann ist die spätestens um 15.34 Uhr da. Also die Wetter... Modelle, mit denen die Amerikaner arbeiten, die sind wirklich bombastisch.
Gut, das liegt daran, dass innerhalb der USA offenbar die hochaufgelösten GFS-Modelle vorliegen. Was wir in Europa bei den ganzen Providern nutzen können, ist das Globalmodell von GFS und das hat einen 22 Kilometer Gitterpunktsabstand. Und aus dem Grund sind die amerikanischen Wettervorhersagen von NOAA bei uns eher in der zweiten Liga. Das Thema Wettermodelle sensibilisiert ja auf die unterschiedlichen Modelle, ihre Stärken und Schwächen. Und in Mitteleuropa sind andere Modelle dem GFS hochgradig
und
überlegen.
Ja, worauf ich hinaus wollte mit den Navigations-Apps, wir haben uns tatsächlich von den zwei Big Playern ForeFlight und auch von Garmin Pilot mal die Köpfe dahinter eingeladen und haben mit denen auch für unseren Kurs extra mal exklusiv ein Interview geführt und uns mal erklären lassen, wie mache ich denn in der App, in ForeFlight zum Beispiel, mein Wetterbriefing? brauche ich denn überhaupt noch einen zusätzlichen Wetterprovider oder kann ich wirklich, habe ich die eierlegende Wollmilchsau mit meiner ForeFlight-App zum Beispiel? Das ist auch ganz, ganz spannend, diese Sachen, weil Michael hat dann seine schlauen Fragen reingeschmissen, wo dann auch der ein oder andere von den Anbietern mal gestockt hat. Es ist natürlich was anderes und da muss man auch wirklich, oder wir sagen mal, man sollte sensibilisiert sein, dass man in so einer App keine eierlegende Wollmilchsau hat. Das ist natürlich hier und da sehr, sehr vorteilhaft. Aber je nachdem, wo man fliegt, welches Modell da verwendet wird, sollte man da schon sehr gut aufpassen, was man macht.
Genau. Kann ich das denn generell so zusammenfassen, dass wenn im Garfor alles blau ist, dann reicht mehr oder weniger dieser eine Blick? Und je schwieriger das Wetter ist oder desto ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll. Also desto schwieriger das einzuschätzen ist, desto mehr Produkte muss ich mir angucken.
Johann, das hast du genau treffend formuliert. Ich sage immer, sobald im Garfor was gelb wird, also Delta, in Erscheinung tritt, soll ich mir mehr angucken. Aber was du eingangs gesagt hast, wenn im Garfor alles blau ist, dann kann ich bedenkenlos fliegen, ist auch ein Trugschluss. Denn es gibt Wettersituationen, wenn zum Beispiel im Sommer bei hochreichend labiler Schichtung Wärmegewitter auftreten, die verursachen einen Grundzustand Oscar, aber dennoch kann es Wärmegewitter geben, die fast linienartig angeordnet sein können und das kann ich nicht erkennen im Garfor, sei denn, ich klicke in die Gebiete hinein und kommen die Gewittersymbole, aber dann sehe ich auch nicht genau, wo sind denn die Gewitter. Also auch Garfor Charlie, alles blau, ist trotzdem kein Fallbrief, dass alles gefahrenlos ist. Mhm. Gewitter werden quasi nicht erfasst mit diesem Oscar, weil der Grundzustand ist Oscar oder Charlie, aber die Gewitter sind dennoch eine Gefahr. Und wo die genau sind, das ist meine Aufgabe, das dann näher zu lokalisieren.
Die sehe ich ja Gott sei Dank meistens aus dem Flugzeug, ne Fritz?
Ja, natürlich. Unbedingt.
Kann man schön drumherum fliegen oder zwischendurch.
Was mir gerade noch einfällt, also ich hatte ja vorhin mal von diesem Adventskalender, den wir letztes Jahr gemacht hatten, erzählt, wo verschiedenste Piloten ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Weil diese Geschichten so unfassbar gut waren, haben wir gesagt, wir wollen die nach dem Dezember nicht löschen, sondern die findet man tatsächlich auf unserer Webseite. Also wenn man auf skyskills.de geht, gibt es einen Reiter Pilotenstimmen. Also wer da wirklich Lust und Laune hat, sonntags beim Stück Kuchen mal was zu lesen, das sind auch ganz kurze Geschichten, super spannend, manche auch wirklich lustig. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, liebe Privatpiloten-Lounge, uns auch eine Story zu schicken, die wir da auch mit einstellen dürfen. Da könnt ihr euch mal euer Special raussuchen. Aber es muss ein Learning dabei rausgekommen sein. Also keine wilde Geschichte, sondern wirklich, das haben wir gecheckt, das haben wir erlebt und das wollen wir anderen Piloten mit auf den Weg geben, dass die daraus auch davon auch profitieren können, von eurem Learning.
Das mit den Learnings ist bei uns immer so ein Problem.
Warum? Ich habe noch mal eine Frage an euch beide, Linda und Michael. Ihr habt, also Linda, du hast ja gerade gesagt, ForeFlight nicht alleine benutzen durch dieses Wettermodell. Das ist richtig, ne? Jetzt ist aber mal die Frage auch an dich, lieber Michael. Wo fange ich denn an, Wettermodelle zu nutzen? Also was gibt's denn da alles? Mein Gott, da gibt's hier Windy, Meteor Blue, DVD, Tralala, Apple Wetter, Trall und Tatütata und schieß mich tot. Und dann hast du irgendwann so einen kompletten Ordner auf dem iPhone angelegt mit 76 Wetter-Apps. Und jede Wetter-App sagt jetzt irgendwas anderes. Wie beschränke ich denn jetzt meine laienhaften meteorologischen Kenntnisse, um jetzt eine saubere Flugvorbereitung zu machen?
Da leite ich den Michael mal ein. Es geht ums dreckige Dutzend. Jetzt bist du dran.
Also, es hängt zunächst mal davon ab, für welchen Zweck die Flugvorbereitung ist. Ist es eine Mittelfristplanung, wo ich 3, 4, 5 Tage im Voraus gucken will, kann ich jetzt endlich meinen Streckenflug machen? Oder ist es eine Planung am Vortag für den nächsten Tag? Oder ist es diese gesetzlich verpflichtende, SERA 2010 relevante, vorgeschriebene Flug vor der Vorbereitung 2 Stunden vor dem Start? Sowohl für die 2 Stunden vor dem Start als auch für die Planung am Vortag, für das Abchecken am nächsten Tag, empfehle ich, hochaufgelöste Wettermodelle zu verwenden. Die gehen in der Regel 48 Stunden im Voraus und decken also in der Regel sogar Hin- und Rückflug mit ab. Hier ist man also dann gut bedient mit hochaufgelösten Wettermodellen. Näheres erfahrt ihr in unserem Kurs, welches das sind. Und bei der Mittelfristplanung kann man natürlich auch andere Modelle, globale Modelle, die weltumspannend werden, auch verwenden. Jetzt auf die Frage, bei welchem Provider werde ich glücklich? Hier muss ich sagen, dass man bei den Providern glücklich wird, die vernünftig hochaufgelöste Wettermodelle anbieten. Und hochaufgelöste Wettermodelle aus der Sicht des Deutschen Wetterdienstes ist das EigenD2-Modell. Das ist ein Modell mit 2,2 Kilometer Auflösung, das auch in der Lage ist, größere Gewitterzellen schon einigermaßen richtig zu erkennen und auch vorherzusagen. Aber dafür hat der DWD zum Beispiel auf seiner Homepage ganz wenige Produkte. Anders dagegen andere Provider, die der DWD kostenlos beliefert im Rahmen der kostenfreien Geodaten, die er abliefert. Der DWD wurde, glaube ich, 2018 verpflichtet, alle Wettermodelldaten kostenlos an alle Provider abzuliefern, die das gerne umsetzen. Und Provider, die das vernünftig umsetzen, ist neben Meteor Blue auch Windy und auch Kachelmann. Und bei diesen drei Providern findet man also vernünftige Vorhersagen, sogar Vertikalprofile auf der Basis von dem hochaufgelösten EigenD2-Modell. Und das ist bei einer Flugvorbereitung für einen Folgetag oder kurz vor dem Start unbedingt den Daten vorzuziehen, die es beim DWD gibt, weil dort das nicht so hochaufgelöste EigenEU-Modell meistens nur zu kriegen ist. Ich hoffe, dass sich demnächst das auch mal ändern wird. Aber deine Frage, wo mache ich mich schlau? Es hängt vom Provider ab, was er anbietet. Und ich sage nochmal, für die unmittelbare Flugvorbereitung oder den nächsten Tag bitte nur die hochaufgelösten Modelle verwenden, die mittlerweile auch Sichtweiten vorhersagen. Ist vielleicht unbekannt, aber es gibt auch Sichtweiten vorhersagen, auch auf der Basis vom EigenD2, was der DWD nicht anbietet. Aber zum Beispiel Windy und Windy hauptsächlich bietet das zum Beispiel an. Wir erklären das im Kurs.
Ja, also ich habe mir, als wir nach Italien geflogen sind, auch Windy sogar im Premium-Modell geholt und das war wirklich gut, vor allen Dingen, als wir da in Leutkirch saßen und überlegt haben, geht's oben drüber oder unten drunter. Da haben wir schon ganz schön geschaut. Zu genau dieser Situation sagt ihr ja zum Beispiel auch, es ist keine Schande, das Flugzeug stehen zu lassen. Das ist ein sehr wichtiger Satz, den man sich, glaube ich, häufiger beherzen sollte, gerade wenn man irgendwie so diese Get-the-Itis hatte, von der ich ja auch schon erzählt habe. Würdet ihr sagen, das ist so ein bisschen auch eure Mission, die Flugsicherheit voranzutreiben und den Leuten das nochmal nahezulegen, dass nicht jeder Flug sinnvoll ist?
Ja, definitiv. Also ich meine, wem sage ich das? Ne? Also wir müssen ja nicht fliegen. Wir Privatpiloten, wir dürfen fliegen. Und ich meine, jeder von uns kennt ja hoffentlich seine Klauseln in der Versicherung, als dass man das nicht aufs Spiel setzt, selbst wenn es am Ende noch gut ausgeht, wenn es schief läuft, dass man dann, Peter Zwegert gibt es ja nicht mehr, aber dass man dann den Schuldnerberater anrufen muss. Und ja, gerade in der Luftfahrt, gerade in der Privatfliegerei, also da kann man schon sehr schnell Tausende von Euros verbrennen, wenn mal irgendwas schief geht. Und auch wenn man spontan, wenn man im Hinterkopf hat, naja, zur Not macht man eine Außenlandung. Ja, damit kann man auch sehr schnell sein Flugzeug zerstören, auch wenn alles gut ausgeht am Ende. Aber es wird eine sehr, sehr teure und unangenehme Angelegenheit. Deswegen lieber Flugzeug stehen lassen. Und wenn man irgendwo auf dem Trip ist, weiß ich nicht, einen Chef anrufen, sagen, hey, kann ich morgen spontan frei machen? Morgen kann ich sicher fliegen. Heute ist es so ein bisschen lala, als dass es nachher schief geht. Ne? Also das ist natürlich unsere größte Message, diese Sensibilisierung. Und aber auch auf der anderen Seite das Selbstbewusstsein zu schaffen, vielleicht auch mal zu fliegen, wenn es nicht Blue Skies ist. Weil manchmal ist auch schade, dass man am Boden bleibt, wenn, weiß ich nicht, der Wind ein bisschen zu stark ist, als man es gewöhnt ist. Und das gehört ja auch zu dem persönlichen Wachstum, zu der Weiterentwicklung. Ihr wisst es ja selber, dass man halt sich so langsam steigert und ja auch herantastet an das Wetter. Ich habe zum Beispiel damals in dem schlimmsten Wetter immer meinen Fluglehrer angerufen und gesagt, hey, hast du Zeit? Lass uns heute fliegen. Heute ist richtig Scheißwetter. ich traue mich nicht alleine, aber ich will Erfahrung sammeln. Das ist das Beste, was ich immer machen konnte. Dann einen Profi neben dran setzen, sodass man dann auch wirklich die Sicherheit hat, hey, wir kommen auf jeden Fall sicher runter. Aber ich kann mich schon mal an, weiß ich nicht, ganz viel Seitenwind rantasten und weiß, hey, ich komme auf jeden Fall sicher runter. Das ist das beste Learning ever. Genau.
Ja, ich kann das auch nochmal bestätigen. In dem Thema wetterbedingte Flugunfälle werdet ihr erfahren, dass etwa 16% aller Flugunfälle, die die BFU bearbeitet hat, 16% haben eine Wetterkomponente, sind also entstanden, weil der Pilot auf einmal ins IMC eingeflogen ist, obwohl er es hätte vermeiden können. Aber alle Unfälle, die wir da besprechen, wären vermeidbar gewesen, wenn der Pilot sich vorher vernünftig informiert hätte, denn dann wäre er gar nicht erst in die Situation gekommen. Das heißt also, wenn man sich vernünftig brieft, dann würde man gar nicht erst starten, weil man erkannt hat, es übersteigt meine Limits. Ich kann mich nicht mehr, ich bin nicht mehr mit den Sichtflugregeln, kann ich das nicht mehr vereinbaren. Es geht ganz einfach nicht mehr. Und deswegen sind eigentlich alle Unfälle, die da passiert sind, wären vermieden geworden, wenn man nicht gefahren wäre. Und das Zweite ist, ich habe festgestellt, dass ganz viele Flugunfälle entstanden sind, nicht durch Hobbypiloten, sondern durch kommerzielle. Bei denen steht also das Geld verdienen irgendwie auch im Hintergrund. Man muss die Familie ernähren, man ist darauf angewiesen. Ein Ballonfahrer hat schon dreimal die Gäste wieder nach Hause geschickt und es sind sie das dritte Mal dann am Startplatz und man müsste wieder absagen. Und fast alle Ballonunfälle sind dadurch entstanden, durch kommerzielle Ballonfahrer, die damit eben ihr Lebensunterhalt bestritten haben. Deswegen glaube ich, macht es auch einen Unterschied, ob ich das als Hobbypilot verzichte oder ob ich als kommerzieller Ballonpilot verzichte und damit eine Einnahme flöten geht. Und unser Ziel ist es also, dass ich, wenn ich mich vernünftig vorbereitet habe, auch mit einem ganz anderen, guten Gefühl ins Cockpit gehe, weil ich weiß, was mich hinter dem nächsten Berg erwartet. Ich bin gut vorbereitet und dann macht Fliegen automatisch auch mehr Spaß, als wenn ich nicht weiß, was hinter dem nächsten Berg kommt. Und falls es irgendwie Widrigkeiten gibt, dann kenne ich die und habe einen Plan B in der Hosentasche und kann den notfalls aktivieren. Also Plan B und C sind auch wichtig. Und das kann man erkennen, wenn man sich vernünftig vorbereitet hat. Dann habe ich vielleicht einen Checkpoint, wo ich beurteilen muss, fliege ich von da aus noch weiter oder kehre ich vielleicht um oder fliege einen Ausweichflugplatz an. Niemals Augen zu und durch. Niemals VMC ins IMC. Das ist immer unser Credo.
Das macht keinen Spaß. Das ist jetzt gerade mal, wenn ich kurz reingrätschen darf, das ist jetzt gerade eine Frage, die hatten wir vorher auch gar nicht besprochen oder sowas. Aber man sieht ja in letzter Zeit auch häufiger mal Angebote, weil du es gerade vom kommerziellen Fliegen hattest, wo Leute kommerziell in Ultraleichtflugzeugen durch die Gegend geflogen werden. Das ist ja so eine Grauzone, die irgendwie geht. Ich frage mich nur, wie lange geht das gut, wenn diese Leute irgendwie Geld bezahlt haben, so eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ich möchte jetzt aber nach Sylt geflogen werden. Und mit der Lufthansa, die bringt mich dann ja dahin. Habt ihr da eine Meinung dazu oder habt ihr davon schon was mitbekommen?
Also ich kenne einen Anbieter, der eine Ballonzene für 99 Euro Ballonfahrten anbietet. Ich glaube, der ist schon wieder gestorben. Das ist auch viel zu günstig. Und ich würde vor solchen Billiganbietern die Finger von lassen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Da kann irgendwas nicht mit den richtigen Dingen zugehen. Aber ich möchte die Leute nicht verurteilen und ich selbst kann dazu auch wenig sagen, außer dass diese Angebote in der Ballonszene offenbar schon wieder zurückgezogen worden sind.
Also wir kennen ja auch alle den, also diese Anbieter mit Ultraleichtflugzeugen, wie du gesagt hast, die diese kommerziellen Flüge anbieten, sage ich jetzt mal. Ja, was heißt Meinung? Die machen natürlich auch eine Flugvorbereitung und ich glaube auch, dass die Piloten, die da fliegen, unfassbar viel Erfahrung haben, weil die halt einmal mehr einsteigen, weil sie einen gewissen Druck dahinter haben als wir. Also ich denke schon, dass sie auf jeden Fall vom Trainingsstand sehr, sehr gut drauf sind und auch sehr, sehr viel Wettererfahrung schon gesammelt haben. Ich denke mir immer, die haben natürlich als Backup noch ihren Fallschirm, den sie ziehen können. Ne? Ich in meiner Piper sehe da ganz schön alt aus, wenn was ist. Ne? Da denke ich immer dran. Wobei, je nach Wetterlage weiß ich nicht, ich kenne mich mit diesem Fallschirmsystem, Rettungssystem nicht aus. Ich weiß nicht, ob einen das dann auch noch retten kann, wenn man da in Sturm gerät und der Fallschirm einen noch wegzieht. Keine Ahnung. Ja, also die müssen natürlich noch ein viel krasseres Wetterbriefing machen. Und ja, ich habe da allerdings keine Erfahrungswerte. Müsste ich mal fragen, tatsächlich. Guter Input. Mal in Erfahrung bringen, wie sich das so verhält, wenn man kommerziell unterwegs ist mit dem UL.
Genau, ich bin gespannt. Also wir sind ja auch mit den Kollegen in Kontakt. Wir werden da bestimmt mal ein Interview machen und dann ein bisschen auf den Zahn fühlen.
Definitiv, das werden wir einfach mal erfragen. Wie ist denn eure bisherige Resonanz auf die Sky Skills Academy bisher so verlaufen? Wie entwickelt sich das? Was sagen die Teilnehmer, wenn die bei euch in der Mitgliedschaft drin sind und diese ganzen Kurse geschaut haben, mitgemacht haben? Was kommen da für Feedbacks zurück zu euch?
Ich würde da, glaube ich, nochmal bei der Frage ansetzen, die wir eben so ein bisschen verschluckt haben, wo es anfängt, und zwar bei unserem Studio. Das ist ein kostenloses Online-Webinar, was wir ins Leben gerufen haben. Das ist auf Michaels Mist gewachsen. Das war Michaels Idee. Und deswegen würde ich das Wort jetzt auch gern mal an dich weiterleiten, lieber Michael, dass du mal erklärst, ja, wo die Leute erstmal anfangen, bevor sie dann am Ende doch bei uns landen.
Ja, das Geisels Studio ist bei uns, wenn man auf der Homepage ist, ein Menüpunkt ziemlich in der Mitte. Wenn man da draufklickt, dann findet man im Augenblick nächster Termin, 2.12., 19 Uhr Local Time, Thema Vereisung. Wenn dieses Podcast ausgestrahlt wird, ist das leider schon vorbei. Vielleicht könnt ihr aber in eurem Infokanälen schon mal darauf hinweisen, denn das Thema Vereisung ist jetzt ein winterbezogenes Thema. Es kostet nichts und wir möchten bei diesen Studioterminen, die wir im Winter vielleicht alle 6 Wochen anbieten, erstens mal uns ein bisschen bekannt machen. Wir erklären also ganz kurz, was kann man von der Sky Skills Academy erwarten. Und dann haben wir aber als Hauptthema immer ein meteorologisches Thema. Das nächste ist, wie gesagt, winterbezogen Vereisung. Und wir werden dann vielleicht insgesamt über eine Stunde etwa das erzählen, was wir auch im Studio bei unserem Kurs auch bieten. Aber es ist dann Zoom-basiert. Es ist also eine Online-Session, wo auch jeder Fragen stellen kann. Und das geht immer damit auch zu Ende, dass wir am Schluss so eine kleine Diskussionsrunde haben, wo man Erfahrungen austauschen kann. Wer hat schon mal was erlebt? Also es ist ein Come-Together auch, wo wir gegenseitig von unseren Erfahrungen auch ein bisschen profitieren können. Der nächste Termin ist also der 2.12.25 und Anfang des kommenden Jahres haben wir weitere Themen auch geplant.
Super, darauf werde ich gerne hinweisen, sowohl über Instagram, über unseren Kanal, als auch bei uns in der PPL Plus Community, die es jetzt seit neuestem gibt. Das ist ja kleiner Piloten, unsere Lounge von der Privatpiloten Lounge und da gibt es auch ein paar Events. Das sind, könnt ihr mir gerne mal die Liste rüberkommen schicken mit Terminen und Inhalten, dann packe ich das gerne bei uns mit rein, dass alle Leute, die bei uns in der Lounge sind, auch dann zu euch kommen.
Und du hast du schon gehört für nächste Woche? Kannst du es auch noch hochschießen?
Danke. Also wir haben keine festen Termine. Wir machen das relativ spontan immer in und ja, ganz individuell. Also das mit den alle sechs Wochen, das ist auch wirklich nur so ein Daumenwert. Wir schauen uns immer an, was haben wir gerade für Wetterlagen, passt es jetzt rein? Und der Vorlauf ist auch meistens nicht so lang, weil wir uns natürlich immer die Gegebenheiten anpassen wollen, so ein bisschen, um auch die Leute einfach situativ nochmal daran zu erinnern, hey, ne, guckt euch das nochmal an, es ist super, super wichtig. Und natürlich landen auch einige von diesen Webinaren dann am Ende bei uns im Kurs, weil sie natürlich dann auch, klar, einmal Blut geleckt haben und sagen, jetzt will ich auch mehr wissen, ich will alles wissen, ich will bei der nächsten, beim nächsten Pilotenstammtisch mitreden können. Und die Resonanz ist wirklich irre gut. Also da muss ich wirklich sagen, wir freuen uns auch immer wirklich wie Schneekönige, wenn wir sehen, wie engagiert die Piloten sind und wie viel Bedarf auch da ist. Also wirklich, manche geben es ja auch nicht so gerne zu, dass sie vielleicht irgendwo ein Gap haben. Das ist natürlich auch der große Vorteil an so einem Online-Kurs. Man muss sein Gesicht nicht zeigen und seinen Namen nicht nennen, wie jetzt bei einem Seminar, wo dann vielleicht, keine Ahnung, vom selben Platz noch drei Leute sind, die dann nachher sagen, ach ja, guck mal, der sitzt ja auch da und macht noch Nachhilfe. Das ist halt das Schöne, dass jeder da mitmachen kann. Und das merken wir auch auf der Aero dieses Jahr. Wir haben so viel Zulauf bekommen, so viel Input. Wir haben Vorträge gehalten, wir haben so viele tolle Gespräche geführt. Es war wirklich, es ist einfach schön, weil das bestätigt uns auch jedes Mal immer wieder darin, was wir tun und dass das wichtig ist und dass es Sinn hat und dass wir auf jeden Fall weitermachen und immer mehr produzieren und auch unseren Kurs immer wieder sukzessive erweitern. Zum Beispiel haben wir aktuell noch Alpenflugwetter auf der Agenda. Das wird die nächste Einheit, die wir aufnehmen.
Das wäre gut gewesen für uns.
Und machen wir dann beim nächsten Mal. Wir haben 50 bis 90 Teilnehmer bei den Studios bisher. Wir hoffen nicht, dass wir die 100 sprengen müssen, weil dann unsere Zoom-Lizenz nicht mehr hergibt.
Ja, Linda, du hast es gerade schon angeteasert. Wie soll sich denn die Academy weiterentwickeln?
Genau, also wir haben, wie gesagt, diese ganzen Infos, die wir aus der Erfahrung haben, schon reingepackt, die wichtigsten Themen. Und jetzt strecken wir natürlich unsere Fühler aus und gucken, wo ist dann noch Bedarf? Weil ich sag mal, Leute, die jetzt eher im Norden unterwegs sind, die brauchen zum Beispiel kein Alpenflugwetter. Deswegen war das bei uns von der Prio her ein bisschen weiter hinten, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal die Themen, die jeden betreffen, wo jeder was mit anfangen kann. Und jetzt so sukzessive holen wir noch Sachen nach, wie zum Beispiel das Alpenflugwetter. Ich habe auch schon mal angeteasert, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen auf Nachtflugwetter oder IFA-Wetter reingehen. Das ist auch super spannend. Aber das ist natürlich nicht für jedermann. Das sind so Themen, die kommen nach und nach, dass wir halt ja immer weiter wachsen und irgendwann hoffentlich mal alle Themen abgedeckt haben. Und gewonnen haben wir, wenn die BFU zum Thema Flugwetterunfälle arbeitslos wird.
Ja, hoffentlich. Michael, du als alter Hase, Flugwetterberater, Wetterfrosch, wenn du uns VFR-Piloten jetzt, das ist immer so eine gemeine Frage eigentlich, wenn du uns jetzt eine einzige Botschaft mitgeben könntest, was wäre das? Das eigentlich kann man gar nicht wahrscheinlich, ne? Eines zu wenig.
Do not fly from VMC into IMC. Das ist meine Hauptbotschaft.
Okay. Doch eine gute Frage gewesen. Ja.
IFA heißt nämlich nicht I Follow Road. Ja. Die 180-Grad-Kurve ist ja das letzte Hilfsmittel, was man anwenden kann, bevor es zu spät ist, damit man nicht ins IMC kommt. Und das muss man aber rechtzeitig anwenden. Und man darf nicht denken, im Wetterbericht stand davon ja gar nichts drin, also fliege ich mal weiter. Das ist ein großer Fehler, den leider viele Piloten mit ihrem Leben bezahlen mussten.
Das glaube ich. Wenn jetzt jemand durch die ganze Geschichte so Lust bekommen hat, sich zumindest mal das Studio anzugucken, vielleicht auch bei euch in den Kurs einzutragen, wo findet er denn die Sky Skills Academy?
Uns findet man auf unserer Webseite natürlich. Wir haben es abgekürzt, skyskills.de, dass man nicht jedes Mal skyskillsacademy.de im Browser eingeben muss. Da haben wir gesagt, wir brauchen noch eine Abkürzung, skyskills.de. Wie gesagt, es gibt ein Reiterstudio, da kann man sich das Ganze mal unverbindlich angucken, kann so ein bisschen mal reinschnuppern, weil wir auch wirklich mit dem Bildschirm teilen mal zeigen, wie sieht diese Plattform da überhaupt aus, die ich dann nachher zur Verfügung habe. Und über den Reiter-Online-Kurs findet man nochmal alle Details, da werden dann nochmal die ganzen Inhalte aufgezeigt, da kann man sich nochmal alles in Ruhe durchlesen, was einen da erwartet, welche Themen besprochen werden oder behandelt werden. Ja, und dann kann man quasi einsteigen. Wir haben ein Abo-Modell, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass jemand das ganze Jahr zur Verfügung hat, weil jede Jahreszeit hat ihre Wetterphänomene und ihre Besonderheiten. Mal jetzt von den Örtlichkeiten abgesehen. Und deswegen war uns das so wichtig, dass man wirklich nicht nur im Winter tankt, sage ich mal, Informationen tankt, sondern das ganze Jahr über. Und da wir ja jetzt langsam in unser zweites Jahr starten, haben wir schon die ersten Wiederholungstäter, was uns natürlich sehr freut. Die sagen, wir finden das Tool super. Das wollen wir auf keinen Fall wieder hergeben, weil wer weiß, wann der nächste Flug bevorsteht, wo man dann wieder Freude daran hat, das Handy zu zücken, um nochmal zu gucken, wie war das nochmal.
Ja, es ist ja auch so, dass wir vielleicht viermal im Jahr neue Kurse immer anbieten. Linde hat es ja gesagt, wir bleiben nicht stehen, sodass also auch Wiederholungstäter immer mit neuem Input gefüttert werden.
Das ist gut. Also dann ist ja die Resonanz da, dann ist die Neugier da, dann ist der Wissensdurst da. Jetzt mal für unsere 65.000 Abonnenten unseres Podcasts, könnt ihr denen vielleicht sogar ein besonderes Angebot machen, dass man denen das ein bisschen schmackhaft machen kann, mit einem Einstieg bei euch mitzumachen, Fragezeichen?
Michael, willst du, oder?
Linda,
sehr gern. Also, natürlich.
Du kannst das
natürlich
besser.
Natürlich, im Sinne der Flugsicherheit haben wir natürlich auch ein Goodie für eure Hörer mitgebracht. Und zwar wollen wir euren Hörern den Einstieg natürlich ein bisschen schmackhaft machen, indem wir einen 10% Gutschein mitgebracht haben. Mit dem wunderschönen Gutscheincode, jetzt muss ich selber nochmal lesen, PPLFM. Auf Wunsch. Ja, mit diesem Gutscheincode, wenn man den im Kassenbereich rechts auf der Seite gibt es ein Feld, da kann man den Gutscheincode einlösen. Da kann man dann nochmal 10% sparen, um einfach den Anreiz zu schaffen, hey, jetzt ziehe ich es wirklich durch, jetzt setze ich mich nochmal dahin, jetzt refreshe ich nochmal, was ich schon weiß. Ich meine, denk nur an Fußballer. Ja, die Leistungssportler schlechthin, die haben alle einen Coach und die Coaches erzählen den Sportlern nichts Neues. Die erinnern sie aber regelmäßig daran, was sie schon wissen. Und so sind wir auch. Wir erinnern daran, was der Pilot eigentlich schon weiß, aber vielleicht nicht mehr auf dem Schirm hat.
Super, ganz herzlichen Dank. Ich kann das auch absolut unterstützen. Schaut euch um bei der SkySkills Academy. Nutzt die Möglichkeit und nutzt diesen Gutschein. Wir können alle nur davon profitieren, wenn wir wissen, was das Wetter macht. Und dass wir dann sicherer fliegen, dass man nicht mehr von 800 auf 700, auf 600, auf 0 runtergehen muss.
So wie Michael es gesagt hat, wenn die irgendwann mal anfangen müssen, in Braunschweig bei der BFU die Tür abzuschließen und nie wieder aufmachen müssen, dann haben wir alles richtig gemacht.
Dann haben wir gewonnen.
Definitiv.
Fritz, das wäre ein schöner Abschluss gewesen. Ist es auch.
Absolut. Liebe Linda, lieber Michael, wir dürfen uns an dieser Stelle jetzt erstmal für dieses wirklich extrem kurzweilige Interview bedanken. Ich habe jetzt mal gerade auf die Uhr geluschert. Wir haben jetzt eine Stunde 17 aufgenommen und ich habe das Gefühl, wir sitzen hier gerade erstmal irgendwie so seit einer halben Stunde oder so rum. Es war mega, es war großartig. Für diese Einblicke darf ich mich persönlich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit heute Abend genommen habt, Einblicke zu geben, daraus zu erzählen, Erfahrungen weiterzugeben, die in den Äther rauszutragen. Bei uns heißt das ja immer so schön, many happy landings. Wünsche ich dir auch, Michael, oder gute Fahrt, solltest du irgendwann wieder im Henninger Heißluftballon sitzen oder stehen, je nachdem, ich glaube, da steht man nur im Heißluftballon. Dir, Linda, many happy landings. Ich freue mich auf ein Wiedersehen auf der Aeromesse. Und Johann, wie immer, vielen herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und du darfst jetzt wie immer noch die abschließenden Infos weitergeben, weil du kannst das immer so schön kompakt, prägnant auf den Punkt bringen.
Ja, auch ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für das sehr interessante Interview. Es lag mir persönlich auch sehr am Herzen, weil Flugsicherheit schon ein Thema ist, wo man nicht genug drüber reden kann. Und für euch, liebe Zuhörer, alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes, findet ihr auf der Seite von der ppl.fm. Geht auf die Seite SkySkills und schaut bei Instagram vorbei. Schaut auch gerne bei uns in der neuen Community PPL Plus vorbei. Überall wird es die Termine geben zu den Studios. Alle Links werde ich da reinpacken. Ihr findet also die Informationen, die ihr haben wollt. Linda, Michael, vielen Dank euch.
Danke euch.
Danke auch.